Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Tim Mälzer. Moin, moin.
Tag, Lars.
Du bist geboren in Elmshorn, Koch, Besitzer unter anderem der Restaurants Bullerei und die Gute Botschaft, Fernsehmoderator und Produzent, Podcaster und Kochbuchautor. So viele Dinge. Habe ich was vergessen?
Mensch.
Ja, damit verdienst du ja kein Geld, damit schreckst du ja eher die Leute ab.
Nee, das ist gar nicht so. Also die meisten Leute, es gibt ja, ich gehöre zu der Fraktion, 50% mögen mich schon ganz gerne und die anderen finden mich richtig kacke. Aber wenn die mich richtig kacke finden, kennenlernen, dann sind die anderen, überzeuge ich nochmal 50%, und eins der blödesten und nettesten Komplimente ist, du bist gar nicht so scheiße, wie ich dich gehalten habe.
Wie viel Prozent bleiben da noch über nach
25.
deiner waghalsigen Rechnung?
Ja, 25.
Toll.
Ja, aber angenommen, ich würde jetzt Bundeskanzler werden wollen, dann hätte ich jetzt 25%ige Zustimmung. 75%ige, Entschuldigung.
Ja, jetzt bist du doch der erste Bundeskanzler, der nicht richtig rechnen kann. Ja. Aber gut.
Der erste vor allem,
ja. Wie kriegst du das denn alles unter einen Hut? Du wirst sagen, ja, Familie hält mir den Rücken frei, ich habe tolle Mitarbeiter. Aber jetzt in Wahrheit, im Kopf, weißt du immer, wann du wo bist und was du gerade zu tun hast?
Nee, das weiß ich nicht. Dafür habe ich wirklich tolle Mitarbeiter, die mir sagen, wo ich gerade bin und auch in welchem Bereich ich jetzt gerade Entscheidungen treffen muss. Ich habe einen Riesenvorteil, ich bin wahnsinnig faul. So, und ich vermeide gerne überflüssige Tätigkeiten, und sobald ich, mein großer Luxus besteht darin, dass ich Arbeiten nicht selber ausführen muss. So, ich bin ein Kreativer, ich habe Ideen und ich bin ein bedingter Menschenfänger für schöne Projekte. Und dann habe ich wirklich sehr gute Menschen an meiner Seite, nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Partner oder Unterstützer und Freunde, die das mögen, was wir machen. Und dadurch mich auch in sehr vielen Bereichen unterstützen. Und ich scheiß mir nichts, dass ich eben auch die Leistung derer, die sie denn erbringen, auch gut nach vorne bringe. Das heißt, es geht bei mir keine unter. Soll heißen, wenn ich jetzt in der Bullerei zum Beispiel bin und ich werde so gelobt fürs Essen, dann sage ich, das ist sehr schön, das gebe ich sehr gerne an die zuständige Abteilung weiter, denn ich habe damit nichts zu tun. Was nicht ganz wahr ist, weil natürlich kreiere ich mit die Speisenkarten von der Stimmung her, von der Nennung, von der Dichte, aber die Rezepturen und das Ganze, was gekocht wird und wie es auf den Teller gebracht wird, das entscheiden meine Leute.
Gibt es so ein Gericht, wo du sagst, okay, das ist wirklich noch von mir und da habe ich auch die Rezeptur gemacht? Oder ist das, also früher war es ja die Bolognese?
Wollte ich gerade sagen, die Bolognese, das, als wir die Bullerei vor 11 Jahren aufgemacht haben, habe ich gesagt, es wird ein Gericht niemals die Karte verlassen, weil das ist das einzige Gericht, was ich in meinem ganzen Leben jemals rezeptiert habe, wo ich wirklich weiß, das Rezept spielt auch eine Rolle. Das haben wir jetzt, lassen wir ja gerade pausieren sozusagen, da wir uns entschieden haben, dem Deli Platz zu machen für das schwarze Schaf in der Bullerei-Familie und das ja sich über eine bestimmte Art und Weise der Speisekartengestaltung zum Zeigen gibt.
Nicht Fisch, nicht Fleisch.
Ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und wie gesagt, die Bolo ist das einzige Gericht, was ich jemals rezeptiert habe, weil ich koche sehr impulsiv, sehr auf den Moment, sehr variabel, auch über den Tag verteilt, und eigentlich ist bei mir meine Stärke meine Schwäche. Wenn ich der Koch wäre, und du würdest bei mir zum Essen kommen und gestern der Schnitzel mit Kartoffelsalat so gehabt haben, dann wirst du es heute nicht wieder so kriegen. Ist so. Ich kann mich nicht wiederholen. Ich hasse Routine. Ich bin immer so, ich nehme ein bisschen die Luft draußen auf. Ich gucke ein bisschen, wer da ist. Ich schaue ein bisschen, wie ist die Zusammensetzung. Ich reagiere extrem stark auf energetische Strömung. Also auf Atmosphäre, auf Emotionen, wenn ich merke, da läuft was nicht ganz rund irgendwie so, da bin ich schon jemand, der da ständig gegen ankämpfen muss, das zu ignorieren, weil für mich ist Kochen halt kein Rezept.
Das heißt aber, du hast einen Großteil deines Ruhmes und Vermögens ja auch durch Kochbücher gemacht. Du selber hast aber selber gar keine Kochbücher?
Doch, ich sammle Kochbücher, oder jetzt nicht mehr ganz so viel, weil ich habe keinen Platz mehr. Ich besitze ungefähr 5.000, 6.000 Kochbücher.
Okay. Gibt es so viele tatsächlich?
Ja, es gibt noch mehr. Inzwischen gibt es ja 5.000, 6.000 pro Jahr.
Ja.
Dadurch ist es auch ein bisschen inflationär geworden. Allerdings zur Inspiration, weil ich bin kreativer Mensch und auch bei mir gibt es Blockaden, wo ich sage, ich müsste jetzt was entwickeln, und ich merke, ich trampel auf der Stelle, ich bin in einer geschmacklichen Sackgasse, und dann gucke ich mir schon Kochbücher an und lass mich inspirieren. Ich lese keine Rezepte, aber ich lese Titel von Rezepturen, wo ich sage, spannende Nennung und vielleicht ein Produkt, an das ich gar nicht mehr gedacht habe. Oder ich gehe auf den Wochenmarkt, Klischee, aber ich gehe dann hin und lasse mich durch das Tagesangebot beeindrucken. Ich gehe zum Fischhändler.
Ist das dann immer der gleiche Wochenmarkt hier in Hamburg? Oder gehst du auch gerne, wenn du für Fernsehaufzeichnungen unterwegs bist, einfach schon mal per se auf dem Wochenmarkt und guckst da so rum?
Naja, das ist ja, Wochenmärkte helfen uns immer sehr, Frische und Regionalität zu transportieren, auch in der medialen Darstellung. Deshalb, ich gehe schon, wenn ich Fernsehen mache, lieber auf dem Wochenmarkt als im Supermarkt. Als Mensch selber, also als Privatperson, ist es eine gesunde Mischung. Ich gehe genauso in den Supermarkt wie auf den Wochenmarkt. Da gehe ich aber, auf den Wochenmarkt gehe ich meistens sehr selektiv. Das heißt, ich habe meine Stände, meine Produzenten, meine Leute, die ich gut finde und wo ich weiß, ich habe da gerade Lust und da kriege ich genau das, was ich haben will. Und im Supermarkt ist die Alltagsverpflegung.
Guckt man einem Tim Mälzer immer mal wieder in den Einkaufswagen, was der so kauft und ob der nicht doch am Ende auch Maggi oder Mayonnaise aus der Tube dann im Wagen hat?
Leider ja, weil das schöne Geschenk, was ihr mir gemacht habt, was sich hier vor mir befindet, ist so ein...
Grüne Götterspeise.
Ja, also wir gehen oft zu zweit einkaufen und bei mir landet der ganze Biokram und das Hochoffizielle und wo du sagst, oh, der ist aber bewusst in der Ernährung. Und dann gibt es so den Schattenmenschen sozusagen.
Und der, da kommt dann der ganze Mist rein.
Da kommt wirklich der ganze Mist rein. Ist kein Scheiß. Und dann kommt der ganze Mist rein und damit mal, weil ich kann das nicht ab, wenn man mich kommentiert. Ich kann es nicht ab. Das ist einfach so, das ist privat. Also ich mag das auf der Straße, ich mag das im Restaurant, ich mag das, wenn ich beruflich unterwegs bin, aber ich finde, Supermarkt ist ein privater Moment, weil das ist ja sozusagen ein kleiner Blick in meinen Kühlschrank und mein Kühlschrank steht bei mir zu Hause. Und wenn Leute da denn hingucken, das ist, ich meine, früher war es Klopapier. Jeder weiß, wofür Klopapier da ist. Trotzdem war Klopapier immer so ein bisschen, ach, die könnten ja denken, dass ich das mache. Und natürlich mache ich das. Aber weißt du, es hat so einen Einblick in die Intimität und man könnte noch weitergehen in die Darmhygiene oder so. Viele Männer weigern sich ja, Darmhygiene zu kaufen, weil die da, warum? Weil es intim ist, weil es ein bisschen was Privates ist. Und deshalb mag ich das nicht, wenn man mir in den Einkauf guckt. Und wenn man es kommentiert, noch viel weniger.
Hast du denn so Momente, wo du dann völlig unvorbereitet manchmal darauf triffst? Oder hast du das eigentlich latent schon die ganze Zeit, dass wo Leute sind, könnte auch jemand sagen, ach, der Koch oder so?
Ich bin ja ein relativ treuer Mensch, was meine Wohnregion angeht. Ich wechsle selten. Also jetzt, weil ich früher viel gewechselt habe, jetzt bin ich sehr lange an einem Ort. Das heißt, man baut eine Vertrautheit auf und ich betrachte, es gibt Momente, wo ich weiß, okay, jetzt bin ich semi-privat. Das ist, wenn ich die Schwelle zur Bullerei übertrete, da muss ich mich manchmal, denke ich, ach, stimmt ja, jetzt bin ich in der Bullerei, also muss ich ein bisschen umschalten. Wenn ich privat bin, bin ich privat. Und dann.
Aber das wissen die anderen ja nicht.
Ja, ne? Und das überrascht mich dann manchmal. Also das überrascht mich in der Tat. Also es ist auch so irgendwie, wenn ich im Supermarkt mag ich das zum Beispiel, wenn mich Leute nach dem Rezept fragen. Das mag ich.
Aber du kannst ja nur Bolognese.
Ja, oder nach einer Idee. Besser gesagt, nach einer Idee fragen für was. Und dann habe ich ja genug Potenzial im Kopf, da was abzurufen. Und ich weiß auch, und frage dann, warum, wo das Problem ist. Und dann helfe ich denen. Und dann denke ich, Mensch, das ist wie auf dem Dorf, so ein bisschen Klönschnack beim Tante-Emma-Laden.
Du weißt schon, dass du jetzt jedes Wochenende angesprochen wirst von unseren Hörerinnen und Hörern.
Bitte nicht, wenn ja. Menschen drumherum sind.
Ja, okay. Gibt es denn noch andere Situationen, wo du weißt, okay, ich bin ständig eine öffentliche Person, aber ich möchte das trotzdem machen. Also gehst du schwimmen, gehst du in die Sauna? Ja,
ich gehe zum Beispiel wirklich.
All die Momente, wo man eigentlich sowieso nie angesprochen werden möchte.
Also ich gehe wirklich nicht schwimmen. Das mache ich wegen der Öffentlichkeit, weil ich es nicht mag, so, weil ich nun, ich sag mal so, hätte ich jetzt ein Sixpack, wo alle so sagen würden, also hätte ich den Körper vom Steffen Hensler, aber meinen Charme, dann würde ich wahrscheinlich in die Schwimmhalle gehen. Da ich aber meinen Charme und meinen Körper habe, ist das so, kann ich mit dem anderen nicht glänzen. Und dann ist das ist schon so ein bisschen, wo du sagst, ja, willst du jetzt nicht haben, weil du läufst Gefahr, fotografiert zu werden. Das mag ich nicht.
Sauna auch nicht?
Sauna haben die selten einen Fotoapparat dabei.
Das ist völlig richtig. Aber du gehst in die Sauna?
Ja.
Okay. Aber dann eher in anderen Städten in Hotels, weil man dich da nicht vermutet, oder auch hier in Hamburg? Muss jetzt nicht die Sauna sein.
Nee, ich sag jetzt gar nicht, ob ich in Hamburg. In Hamburg war ich noch nie in der Sauna. Aber das liegt daran, dass ich keine zu Hause habe. Und in die Sauna gehe ich halt im Urlaub oder im langen Wochenende. Und das verbringe ich selten in Hamburg. Mache ich auch. Ich mache Urlaub in der Stadt, aber dann kein Wellnessurlaub. Aber ich gehe ins Hammam zum Beispiel. So, das ist so eine Sache, das finde ich geil. Und das mache ich als Person in Hamburg.
Ja.
Und das stört mich überhaupt nicht.
Okay.
Was war die Frage?
Völlig egal, wir kommen jetzt wieder auf die nächsten Fragen. Die können wir ja gleich nochmal nehmen. Also, ob es noch andere Intimmomente gibt, wo du sagst, da will ich allein gelassen werden.
Das mache ich nicht mehr so viel wie früher. Ich war ja schon früher auch, ich sag mal, fester Bestandteil der Seitenstraßen St. Paulis und war auch dementsprechend da privat unterwegs. Und um das nicht mehr wahrzunehmen, habe ich auch hin und wieder mal ein bisschen mehr Gas gegeben, weil es hilft manchmal dabei, ich bin hypersensibel, was so bestimmte Momente angeht. und habe, ich sag mal so, versucht, diese Wahrnehmung auch an einigen Punkten zu betäuben. Also ich habe halt viel getrunken, fertig. Das mache ich jetzt gar nicht mehr, weil das konnte ich nicht mehr abschalten. Und es gibt vielleicht ganz selektive Abende noch, ganz, ganz, ganz einzelne Abende, wo ich wirklich vergesse, dass ich bin und dann diesen...
Aber dann auch eher im geschützten Bereich oder trotzdem rausgehen?
Nicht schon raus. Es ist ja, nochmal, ich betrachte mich als, so blöd das klingt, ich übe einen Beruf aus, er hat eine gewisse Wahrnehmung, aber mein Leben ist das Leben eines Herrn Meyers. Mhm. Das ist, und ich möchte eigentlich nicht. Aber das sind inzwischen so ein paar Dinge, wo ich dann gesagt habe, über die Häufung derer Reaktionen habe ich es mir... Schenke ich es mir.
Nun ähnelt sich unser Leben ja doch sehr, auch in der Freizeitgestaltung.
Nee, ich bin bei dir liegt es ja daran, dass du über Hausverbot gekriegt hast. Bei mir ist es, weil ich mir selber Hausverbot erteilt habe.
Ja. So, dann kommen wir mal zu Örtlichkeiten, wo man vielleicht Hausverbot kriegen könnte. Mhm. Nämlich die Hamburg-Lieblinge.
Oh ja.
Welche ist deine Lieblingskneipe?
Schwer zu sagen. Es gibt keine Lieblingskneipe, keinen Lieblingsort, aber es ist so immer in bestimmten Situationen. Ich bin wirklich ein großer Fan vom Goldenen Handschuh, weil ich dieses Ruhe sehr, sehr mag, aber auch vom Elbschlosskeller. Aber das sind dann halt ganz spezielle Momente. Da würde ich jetzt nicht nachmittags um 5 reingehen, um Bierchen zu trinken, sondern da bin ich selber in einer Welt unterwegs. Ich mag das Camps gerne. Das ist so ein kleiner britischer Pub im Mittelweg. Ein bisschen schnoddrig, liebevoll geführt, teilweise mit netten kleinen Singer-Songwriter-Konzerten, eine ganz lustige Pöseldorfer Klientel und Pöseldorf im positiven Sinne. Das ist so das alte Pöseldorf, was auch noch so ein bisschen arty ist und alle ein bisschen verschroben. Habe ich sonst noch eine Kneipe?
Du musst ja
noch
eine nennen.
Achso, alles gut. Gut, entspann dich.
Welches ist dein Lieblingstheater?
Atmosphärisch St. Pauli.
Das war jetzt keine Tonstörung, da hat Melzer mal nachgedacht.
Atmosphärisch St. Pauli, Schauspielhaus mag ich sehr. Also das ist für mich so ein bisschen, war vielleicht mein erster Kulturbereich, den ich betreten habe. Inhaltlich auch. Nee, ich könnte jetzt weitere anbieten, aber es ist eine Mischung aus St. Pauli Theater und Schauspielhaus. Schauspielhaus ist schon, das hat so ein bisschen nur Grandes.
Welches ist deine Lieblingsgrünfläche?
Da gibt es zwei. Die eine ist nicht grün, die ist Sand. Das ist auf der anderen Seite der Landungsbrücken. Da gibt es noch ein Strandgrundstück, was eigentlich nicht zu betreten ist. Aber trotzdem fordere ich alle Leute dazu auf, weil es ist der schönste Blick auf die Stadt. Schöner kann man es nicht haben. Wenn man wirklich Romantik-Dinner haben, da kannst du oder einen romantischen Moment haben will. Das war auch früher mal so ein Händchenhaltplatz für mich. Wenn ich mal jemanden kennenlernen wollte, gehst du in den alten Elbtunnel, drehst dich zweimal links und hast du wirklich einen Strand vor dir und du guckst auf Hamburg, auf die Landungsbrücken. Und das ist so, Hamburg ist ja eine schöne Stadt, man sieht sie ja bloß selten. Weil man ist ja meistens drin. Mhm. Und da siehst du Hamburg in seiner Gänze. Da kannst du eigentlich von Blankenese bis Elbphilharmonie und noch weiter runter gucken. Und dann hast du so den Fernsehturm und Dom, wenn da die Lichter leuchten. Da hast du die Stadionlichter von dem Stadion St. Pauli. Und das ist sehr berührend. Das ist so ein Moment, das ist so ein Zuhause-Moment. Und das andere ist Wohlerspark. Das ist so eine grüne Grünfläche, die ich sehr, sehr drollig finde, weil das ist so ein...
Habe ich tatsächlich erst vor ein paar Jahren entdeckt.
Central
Park. Obwohl ich da seit Ewigkeiten um die Ecke wohne.
Ja, so ein Central Park, ähnlicher hippiesker, freigeistiger Park, der sich schön durchmischt mit allem. Und ich mag diese Atmosphäre. Da hast du eben halt die Leute, die mit Kopfhörer ihre eigene Disco feiern. Du hast die Slackliner, du hast die Großfamilien am Grill. Ich weiß gar nicht, ob man grillen darf. Das ist, weiß nicht, ob
jetzt
ich
gerade darf. Vielleicht nicht, aber...
Und das ist muggelig. Und das ist so, und das ist ein alter Friedhof. Vielleicht ist das auch noch, was die Atmosphäre so ein bisschen mit sich bringt. Und du hast dann noch so ein paar Grabsteine drumherum und das ist schon schön. Mag ich sehr. Mag auch die Ecke sehr.
Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Mit Museen kann ich nicht so viel dienen, weil ich lustigerweise in Hamburg gar nicht in Museen gehe. Auch nicht im Rahmen der langen Nacht der Museen, die ich, glaube ich, da, wo ich immer mal mitmachen wollte, aber ich es aber noch nie geschafft habe. Und grundsätzlich kein ganz großer Freund bin von Museen, weil es immer so ein bisschen tot ist. Und es ist eher zum Angucken als zum Erleben. Wenn ich zwei sowas wie Museen nennen würde, dann wäre es für mich das Miniatur Wunderland, das ich wirklich spektakulär finde und da selber in Begleitung eines Touristen mit hingegangen bin und ich einfach nur Hands up und sagen kann, bravo, bravo. Das ist echt toll gemacht. Und vielleicht die Affenfaustgalerie. Das ist so eine kleine Galerie auf dem Kiez irgendwie, die ist kein Museum, ist eine Galerie, aber die mich anspricht.
Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg? Singst du schon?
Nee, ich singe nie mit. Ich kann auch keinen einzigen Text. Aber es gibt so unterschiedliche Momente. Und da fallen mir halt so 2, 3 ein. Also, ich sag mal so, wo dieser We Are the Champions-Moment kommt, ne? Hände hoch und so dieses rührselige Halb im Suff, dann ist schon ein bisschen Udo Lindenberg, Reeperbahn. Mhm. Und so, das ist schon ein spezieller Moment.
Jetzt hat er doch gesungen.
Schrägen Moment finde ich so ein bisschen Mary Rose.
Ja.
Hamburg im Regen.
Okay.
Das ist so eine Chaka-Chaka-Nummer.
Ja.
Düster, sehr düster, Bernd Begemann. Ich glaube, es heißt O St. Pauli, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ein bisschen, meine persönliche, da beschreibt er, wie man halt besoffen auf dem Kranzstein rumrollt und man wird trotzdem von dieser Wärme St. Paulis umarmt. Und das finde ich sehr schön, ein schönes Bild. Weil Hamburg hat ja auch trotzdem was sehr Beschützendes, auch für Menschen wie mich. Aber ich muss es sagen, Hamburg meine Perle. Das ist aber in Verbindung mit sehr vielen Bildern, mit sehr vielen Situationen. Und ihr wisst, ich bin ja HSV-Fan als solches und nicht immer zu Recht, das verstehe ich auch. Aber der Moment, und ich halte es auch für falsch, dass es abgeschafft worden ist, Lotto kriegen Karl, es ist alles ein bisschen prollig, aber es ist einfach ein einzigartiger Moment und eine wunderschöne Bildton-Visitenkarte für die Hansestadt Hamburg.
Das Prollige hat man mit dir, glaube ich, noch nie in Verbindung gebracht, dass du es jetzt selber so aufbringst.
Nee, das liegt meine ich.
Ja.
Also okay. Eigentlich dachte ich an Lotto King Karl. Also man denkt jetzt nicht an Feingeist so.
Ja.
Also die schlauen Leute sagen wahrscheinlich Hans Albers oder Heidi Kabel, aber bei mir ist alles so mit einer bestimmten Situation verbunden.
Ja, das waren deine Lieblinge, Tim. Und bevor wir hier weitermachen, will ich euch noch einen meiner Lieblinge vorstellen, nämlich unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Tag beginnt jeden Morgen mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg, montags bis freitags um 6 Uhr im Postfach. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke, hat man mir zumindest so aufgeschrieben, von Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de/Elbvertiefung. Schaut doch mal rein. Aber jetzt kommen wir zurück zu dir, Tim. Du bist ja großer Kunstliebhaber, wenn man das zumindest mal so in der Bullerei betrachtet und bist auch immer auf der Millantor Gallery
ja.
Und so weiter. Wo lässt du dich da inspirieren? Ist es dann die Affenfaust oder guckst du tatsächlich dann weltweit oder bist du so ein Gewohnheitskäufer, wenn so Lieblingskünstler was rausbringen, dann guckst du dir das an oder?
Ist eine Mischung aus allem. Also manchmal, also ich würde immer noch sagen, dass ich aussuche nach Urs Hübsch. Gefällt mir, spricht mich an.
Ist es dann immer mit das teuerste Kunstwerk, nein. Wie bei vielen anderen auch?
Nein, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Also wenn auch da eine ich sag mal, Millantor Gallery, da bin ich schon immer kaufgeil, weil ich da bereit bin, vielleicht auch eine Summe auszugeben, die dann als teuer bezeichnet werden würde. Ich aber weiß, dass ich mit dem Geld nicht nur Papier kaufe, sondern noch mehr damit mache. Also da bin ich schon ein motivierter Käufer. Aber ansonsten kaufe ich nach meinem eigenen Wertempfinden, soll heißen, wenn es mich berührt und es berührt mich nachhaltig, dann gebe ich, glaube ich, das angemessene Geld jeweils dafür aus.
Hast du mittlerweile ein Lager oder so? Also ich habe ganz viele Sachen schon im Keller, wenn ich mir angucke.
Das nervt mich. Das nervt mich, weil ich bin keiner, der gerne besitzt. Ich bin gerne jemand, der Dinge hat, aber nur, wenn er sie auch nutzt.
Und aber 4.000-5.000 Kochbücher hat ja doch auch einen Sammelbetrieb, ne?
Es hat einen Sammelbetrieb, aber die Idee war mal ursprünglich in der Bollerei eine Riesenbibliothek aufzubauen. Die haben wir dann irgendwann mal verworfen.
Schöne Idee eigentlich. So.
Und jetzt haben wir einfach versäumt, die sozusagen wieder in den Markt hineinzuspülen. Und dasselbe ist mit der Kunst. Ich eigentlich Kunst, die du nicht siehst, ist für mich sinnbefreit. Das heißt, ich habe ein paar Sachen im Lager stehen und denk jetzt gerade drüber nach, dieses Ordnungsprinzip der kleinen Japanerin anzuwenden und zu sagen, okay, dann löse ich auch davon.
Oha. Kommen wir mal zu Hamburg nochmal. Ja. Welchen Stadtteil würdest du als deinen bezeichnen?
Altona.
Altona, warum Altona? Ich frage so, du hast dann, die Bullerei ist in der Schanze, die Botschaft ist an der Alster. Ja. Wohnen tust du zumindest auch nicht in Altona.
selbst wenn ich da wohnen würde, würde ich es ja nicht sagen.
Ja, ja,
ne? Klar. Das ist, also ich bin mehr, was mein Privatleben angeht, relativ restriktiv. Nicht, weil ich es, weil ich glaube, dass ich so unfassbar wichtig bin, sondern weil es einfach schützenswert ist.
Genau.
Möchten Leute nicht. Altona ist für mich am meisten Hamburg, weil es so eine, vielleicht zwischen diesen ganzen Vierteln liegt und ein bisschen eine Ausdünstung hat, die mir sehr liegt. So, mir gefallen alle Bereiche. Es gibt einen einzigen Stadtteil, mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Das ist Winterhude. Der berührt mich nicht so sehr. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht ist es, weil der auf der anderen Seite der Alster liegt und meine Wege immer eher ja rund um St. Pauli, Schanze, Altona, Ottensen sich auch bewegt haben. Und vielleicht, ich sag mal so, Hamburg hat beides, Alster und Elbe. Und ich glaube auch, Hamburg unterteilt sich in diese Lager, die Alsterleute und die Elbleute. Meine Affinität geht eher zur Elbe. Aber ich bin eben nicht ignorant, sondern ich besuche auch gerne die Alster und ich mag das auch und ich finde es auch wichtig, diese Einfahrt, wenn du mit dem ICE Hauptbahnhof Dammtor und dann macht's einmal auf und dann hast du so diese weiße Schwanenwelt Hamburgs mit der Alster und das Beleuchtete und so. Das ist schon echt ein unfassbar schöner Moment. Aber wenn du mich, also so was aus mir dünstet, das ist Altona. Warum auch immer, kann ich nicht sagen.
Was fehlt kulinarisch in Hamburg?
Eine ganze Menge, vor allen Dingen Mut seitens der Gäste. Also Hamburg ist ganz schnell eine Stadt, die Lieblingsläden hat, die es auch mit aller Macht immer zu verteidigen gilt. Und aber richtiger Mut fehlt hier. Richtige Bereitschaft, auch mal den eigenen Horizont zu verlassen. Ich merke das ja gerade auch, und das sind immer so schöne Beispiele. Wir haben die Bollerei jetzt ein halbes Jahr geschlossen. Wir haben Kern saniert. Das heißt, wir haben viele Dinge auf links gedreht, neue Küche umgebaut, gemacht, getan. Und wir haben uns von ein paar gewohnten Zöpfen getrennt, die uns sehr lieb waren. Aber wo wir gesagt haben, Mann, wir wollen ja die nächsten 10, 15 Jahre auch noch machen. Also ein kleines Fresh-Up gemacht, ein Upcycling sozusagen. Und die Leute, die größte Angst war, dass wir Menschen haben und wir haben viele Stammgäste, denen wir vielleicht was Gewohntes genommen haben und die sagen jetzt, das ist nicht mehr so wie früher. Richtig, es ist nicht mehr ganz so wie früher, weil es ist auch heute und nicht früher. Das heißt, wir entwickeln uns sehr stetig weiter und dass man uns diese Veränderungen abnimmt. Und da muss man hochsensibel in Hamburg sein. Also das ist manchmal schon, wenn du andere Tischdecken eindeckst. Ich sag mal so, wenn Italiener die ganze Zeit rot-weiß karierte Tischdecken hat und jetzt auf weiße geht.
Ist ja ein Qualitätssiegel auch.
Da werden Leute sagen, wieso, was ist hier los? Machst du jetzt Fine Dining oder so? Nee, ich mache einfach nur weiß. Wenn der Gast das sozusagen assoziiert als Fine Dining, ist das vielleicht gar nicht die Motivation des Gastgebers. Deshalb da ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr variantenreich und ja, auch dem.
Aber ist es nicht so, dass ein Restaurant, wo man häufiger hingeht, was man vielleicht auch als sein Esszimmer bezeichnet, auch ein bisschen Heimat wird und man eigentlich genau diese Konstanz, die man vielleicht selber am Herd nicht hinkriegt oder wie auch immer, tatsächlich ganz wichtig ist?
Das ist super wichtig, aber ich habe einen Laden, den ich sehr bedauere, den ich selber gemacht habe. Das war der Off-Club in Bahrenfeld. Der war sehr mutig, der war sehr laut, der war sehr aggressiv, er hat sich nicht versucht, an den gängigen Gastro Klischees zu bewegen, also gemütlich und auch wenn ich es selber mache, Tartar, Entrecot und hinten, keine Ahnung, ein lecker Dessert oder so, sondern haben wir versucht, eine ganze Menge Dinge im Kopf zu sprengen, ein bisschen verlotterter zu sein, trotzdem herausragendes Essen anzubieten, charakterlicher in der Personalgestaltung, also bisschen Ecke und Kante, düstere Ecken, fröhliche Ecken und eigentlich war das Einzige, was ich wollte, ihr sucht euch eine Nische aus und genießt das da, was da kommt, ohne zu wissen, was es ist, weil also einfach nur, schmeckt es euch ja oder nein? So, und sagt nicht, was besser oder anders ist, sondern einfach so genießen. Und der Laden hatte nicht die falsche Lage. So, das ist im Endeffekt genauso weit entfernt von hier wie Eppendorf. Von der Taxinummer ist das exakt das Gleiche. Er war halt nur der einzige Laden, das war das Problem in der ganzen Lage. Und wir waren wahnsinnig beliebt bei den Berlinern. Es sind Leute aus Berlin zu uns gekommen und haben den Laden abgefeiert und haben gesagt, aber der Hamburger, der war nicht so in seinem Ding. Der Hamburger entscheidet sehr oft nach der Klientel, welches sein Lieblingsladen ist und bestimmt sehr oft über das Umfeld sozusagen, was jetzt gut ist und wo ich gerne hingehe. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass da Leute nicht hin und wieder mal über den Schatten springen. Das meine ich mit Mut.
Ja, und fehlt denn in der Gastronomie als solches auch Mut? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, verstehe ich nicht, warum das noch keiner gemacht hat? Also kann ja verstehen, dass du das nicht alles immer selber machst. Aber gibt es irgendwas, wo wir vielleicht auch, weil du sagst, Berlin, vielleicht irgendwo noch eine Thematik irgendwie haben sollten in der Gastronomie?
Würde ich nicht sagen. In Hamburg hat einen Nachteil, dass die Gastronomie wahnsinnig teuer ist. Mhm. Also die Hamburg ist eine kleine Stadt und wenn du dich irgendwie im Kreise bewegen willst, von Winterhude bis Altona, dann sind doch die Mietpreise noch ganz fröhlich unterwegs. Und wenn du neu investierst sowieso und wenn du eine neue Lüftungsanlage brauchst, dann bist du beim Investment schnell mal zwischen 300.000 und 500.000 Euro für ein Restaurant mit ungefähr 30 bis 40 Sitzplätzen. Dass da manchmal der Mut fehlt, konsequent was durchzuziehen, das kann ich total nachvollziehen. Das war früher leichter. Mein erster Laden hat 100.000 Mark gekostet. Das ist eine Summe, selbst wenn ich das Ding komplett an die Wand gefahren hätte, hätte ich mit ehrlicher Arbeit irgendwie wieder abbezahlen können. Bei 300 bis 500 sieht das schon ganz anders aus. Und wenn du nicht landest, und wir haben immer wieder so ein paar Beispiele in der Stadt, wo du sagst, hätte eigentlich funktionieren können und da ein echtes Investment dahinter stünden würde, dann würde es jemand auch finanziell im Negativen sein ganzes Leben begleiten. Und deshalb verstehe ich, dass hin und wieder mal Leute auch etwas auf die Bremse treten.
Du hast ja zu den markantesten Veränderungen im Deli gehört ja, dass ihr auf den Burger verzichtet habt. Also Nur aus eigenen Beobachtungen denke ich mal, dass mittags 20-30% der Leute Burger gegessen haben.
Ganz hoch geht auf 30-40%,
ja. Und was ich mich tatsächlich frage ist, hört das eigentlich nie auf mit diesem Burger-Trend? Also bei euch schon, ihr habt den jetzt nicht mehr auf der Karte. Und was ist jetzt so das nächste Burger-Ding? Machst du dir darüber Gedanken?
Ja, also wir hatten eine Welle der Burger und dass das irgendwann abflaut, und das flaut auch schon ab, das ist klar, aber es ist so in den Alltag hinübergerutscht. Aber die Schlangenbildung vor den Restaurants, von denen du sprichst, das ist ja schon echt weniger geworden, weil das Angebot auch größer geworden ist. Der Burger hat einen großen Vorteil, der hat einen sehr schönen Einstiegsimpuls in die Gastronomie für alle Altersstufen, für alle Einkommensstufen, als auch für alle Erwartungshaltungen. Auf der einen Seite kannst du ab 7-8 Euro schon was Anständiges anbieten. Das ist eben auch für die junge Generation was Feines. Und wenn du gutes Ambiente hast, also nicht nur den Stinke-Imbiss, sondern auch ein bisschen drumherum, dann, ja, warum nicht? Wenn du jetzt sehr unsicher bist mit Essen irgendwie so, bietet dir der Burger immer eine gewisse Sicherheit. Also ein Burger, sicherlich kannst du ihn mal totbraten und du kannst vielleicht auch das Brötchen mal zu trocken haben oder du kannst bestimmt, aber eigentlich bietet dir der Burger eine absolute Sicherheit an. Das war auch einer der Gründe, warum bei uns so viel diesen Burger gegessen haben. Weil das ist so, oh, die Karte ist vielleicht ein bisschen wild und ein bisschen dit und dat. Aber einen Burger kenne ich, den bestelle ich mal. Und wir versuchen jetzt in der Bullerei innerhalb des schwarzen Schafes, das ist das Konzept des Delis, eben auch unsere Komfortzone zu verlassen und eine ähnliche Wahrnehmung zu kreieren. Das wird ein bisschen dauern, die aber dasselbe Vertrauen verursacht. Also soll heißen, wir werden Gerichte auf der Karte haben, die weder Fisch noch Fleisch sind, aber im Lesemoment, im Duktus so sind, dass es dir eigentlich nicht auffallen soll, sondern dass du dich angesprochen fühlst durch vertraute Nennung, durch vertraute Namen. Also nicht so im Gesundheitsapparat sich bewegen, sondern nach wie vor im kompletten Lust- und Genussapparat.
Und was kommt jetzt nach dem Burger-Trend? Nenn mal eine Spezialität, wo du glaubst, das könnte auch wieder so eine Einstiegsdroge werden.
Ja, momentan haben wir eher wieder eine Phase der Diversität. Also die Südamerikaner kommen jetzt langsam breit auf den Markt, die mexikanisch angehauchten Restaurants. Ich glaube, das Indisch wird noch eine größere Welle werden, definitiv, weil auch da wird jetzt verstanden, dass Indisch nicht mit Taj Mahal Dekorationstapete funktionieren muss, sondern dass es eben auch in den temporären Zeitgeistgeschmack verpackt werden kann. Das meine ich so links und rechts schon mal so ein bisschen zu spüren. Also die ethnischen Küchen, dass die in der Jugend, also ein bisschen weg von dem Duktus der touristischen Romantik entzogen werden und hingebracht werden in eine zeitgenössische Darstellung. Also modernere Möbel, modernere Leuchten, vielleicht auch ein bisschen mit Design, mit Kunst, mit Popmusik. Und dieses Klischee-Denken weg ist. Also der Chinese früher mit dem Aquarium, den China-Lampions und den goldgeschnitzten Buddhas.
Und der Klingklangmusik.
Ich glaube, dass solche Dinge passé sind. Und eher ein modernes Gewand bekommen und dadurch auch wieder stärker aufs Trapez kommen.
Ja, okay. Ja. Ich bin gespannt. Ja. Wir kommen jetzt mal zu den Fragen der anderen Leute. Wir haben zwei Leute gefragt.
Leute.
Die möglicherweise eine schöne Frage für dich haben. Mhm. Hier kommt die erste.
Hallo Tim, hier ist Sandra Starfinger, Pastorin der St. Pauli-Kirche. Du kennst doch bestimmt das Vaterunser. Da heißt es, und führe uns nicht in Versuchung. Von dir würde ich gerne wissen, Welcher Versuchung kannst du nur schwer widerstehen?
Lustigerweise kenne ich das Vaterunser nicht. Es ist immer eine ganz bescheidenen Momente bei mir im Leben, weil ich glaube an den Glauben und ich glaube auch, dass Leute glauben müssen. Deshalb, ich bin da überhaupt nicht negativ gegenüber eingestellt, nur ich habe so eine freigeistige Haltung, was den Glauben angeht. Und ich stehe dann immer so, ich weiß auch nicht, ob ich es mitsprechen soll oder so tun soll, ob ich es mitsprechen soll oder nicht. Das ist mal eine interessante Frage. Wenn ich selber nicht dem Glauben angehöre, spreche ich mit aus Respekt? Oder bin ich lieber still?
Ich glaube, man ist lieber still, weil es ja eigentlich ein Bekenntnis auch ist.
Ja, aber ist es dann nicht so ein Disrespekt?
Nö, wenn du selber nicht dran glaubst, würdest du ja lügen. Und das sollte man in Gotteshäusern ja auch nicht machen. Also egal in welcher Religion.
Das wissen aber auch nicht alle.
Das ist
eine Versuchung, der
ich. Aber ich kann dir die Frage ja mal weitergeben, ja. Dann kannst du dich ja mal mit Sandra mal treffen.
Eine Versuchung, der ich nicht widerstehen kann. Ich sag mal so, wo. Ich hab da nichts. Es gibt Momente, wo ich was habe, aber, ja. aber Klischee nein. Ich kann einer guten Runde kaum widerstehen. Mhm. Ich mag das, wenn ich eine gute Energie spüre und Menschen sind, selbst die ich nicht kenne, selbst wenn ich in irgendeiner. Ich mag Menschen wahnsinnig gerne. Und wenn die positiv zueinander sind, ohne Betroffenheit meine ich jetzt, dann noch sehr viel lieber. Also deshalb, ich würde mal sagen, einer Geselligkeit kann ich schwieriger widerstehen. Und damit.
Ist auch blöd als Gastronom.
Ja, aber meine ich ja. So, das ist so. Für mich war immer die größte Herausforderung, nicht immer der Letzte im Laden zu sein, irgendwie, weil ich es mag. Das ist aber durchs Alter ein bisschen besser geworden.
Ja.
Aber ich würde sagen, der Gesellschaft.
Dann kommen wir zur nächsten Frage.
Hallo Tim, hier ist Jeanette Hoschke von Mensch Hamburg. Ich würde gerne von dir wissen, wofür, außer für Lebensmittel und Autos, gibst du unvernünftig viel Geld aus?
Oh, das kann ich relativ deutlich sagen, für andere Menschen. Da bin ich ganz schnell, das habe ich.
Das habe ich noch nicht gemerkt. Erzähl mal, welche Menschen sind das denn?
Das hast auch du schon gemerkt. Red nicht so einen Blödsinn. Das ist so, ich glaube, ich habe neulich mal gelesen, was ich eigentlich besitzen sollte. Es gibt so von manchmal so hier das Vermögen von und so. Ich sage krass.
In diesen Wirtschaftsmagazinen.
Ja, oder in den Gossip-Magazinen eher, ne? So, was so vermutet wird, was so. Und dann habe ich gedacht, krass. Das sollte ich besitzen. Ja, das könnte ich besitzen. Wenn ich anders getaktet wäre. Und für andere Menschen bedeutet, ich bin sehr, sehr großzügig beim Ausgabeverhalten, bei der Umsetzung von Ideen. Und die Ideen betreffen nicht immer nicht den wirtschaftlichen Aspekt, das wieder zu refinanzieren, sondern die Umsetzung der Idee. Und da beteilige ich auch sehr viele Menschen dran, weil ich habe mir einmal die große Sinnfrage gestellt. Warum mache ich das, was ich mache? Weil ich war relativ erfolgreich in einer Ebene und war stetig unterwegs, war im Privaten relativ alleine und habe mich so gefragt, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Weil auf der einen Seite mag ich es und auf der anderen Seite bin ich immer ambivalent und hin und her und habe dann eine Urlaubsreise gemacht mit dem Auto ohne Ziel. Saß irgendwann auf dieser Reise in Italien am Rande der Toskana und es war so ein Klischee-Moment, blaue Stunde, die Sonne war schon weg, aber es war noch Licht. Es war ein düsterer Wald vor mir, aber hinten hast du ein hell erleuchtetes Dorf gesehen. Hinter mir war so eine schöne Sophia Loren Villa, das war so ein Relais- und Chateau-Hotel. Ich habe sehr fein gewohnt und ich war der einzige Gast. Das heißt, mir gehörte sozusagen das Haus.
Das Hotel,
ja. Ich hatte diesen schönen Pool da hinten, diesen Kitchen mit Delfinen gekachelt und habe eine unfassbar gute Flasche Wein getrunken. Und in dem Moment habe ich meine Antwort gekriegt, weil ich es kann. Schlichtweg, weil ich es kann, weil mir diese Möglichkeiten, warum auch immer, zuteil werden. Und wenn ich diese Möglichkeit habe und über den Geist verfüge, den ich verfüge, und ich teile wahnsinnig gerne, ich teile das sehr, sehr, sehr gerne unter den Leuten auf, dann ist das meine scheiße Aufgabe. Fertig. Ich kann Dinge herausholen, bewegen, motivieren, so wie du ja auch. Du bist ja auch eher ein Connector. Auf eine Art und Weise. Und warum? Weil du es kannst. Weil du das Dummgesappel beherrschst. Weil du die Fähigkeiten hast, dich auf einzelne Leute einzustellen. Du hast es geschafft, dass der Bürgermeister und ich am selben Tisch saßen. Das ist ein Talent. Wofür machst du das? Ein bisschen macht es dich stolz, aber dich bringt es ja gar nicht weiter, weil ich und der Bürgermeister haben ja den Kontakt. Du kannst es. Und genauso ist es bei mir auch. Und das ist so eine Sache, für die ich unvernünftig viel Geld ausgebe.
Steht dir das manchmal im Weg? Oder kommt dann jemand um die Ecke und sagt, bist du eigentlich total bekloppt? Steuerberater, Bankberater, wie auch immer?
Steuerberater lobt mich immer, weil wenn ich intelligente, der sagt, oh, das ist eine gute Entscheidung. Das ist schon bemerkenswert, weil er sich inzwischen dran gewöhnt hat. Der leidet seit 15 Jahren unter der chinesischen Wasserfolter der dummen Entscheidung. das ist ganz angenehm. Nee, ich habe nur einfach manchmal die Angst, ich habe eigentlich vor einer einzigen Sache Angst, dass es häme. Und ich habe lustigerweise heute Morgen bei YouTube Videos geguckt. Wie kam ich denn da drauf?
Warum?
Von Helmut Kohl. Weil ich durfte heute erst um 10 zur Arbeit, ich hatte eine Stunde und habe so ein bisschen YouTube und habe von Helmut Kohl ein Interview gesehen, wo er gefragt worden ist, ich weiß nicht mehr von wem, ob er über seine politischen Fehler spricht, ne? Und warum? Und dann sagt er, er macht wahnsinnig viele Fehler, weil er unfassbar viele Entscheidungen treffen muss. Manche trifft er freiwillig und manche muss er treffen. Und das fand ich war eins der schlauesten Dinge. So, und er sagt, natürlich ist mir das unangenehm und natürlich mag ich keine Fehler und natürlich mag ich auch nicht, dass man mir sie vorhält. Aber er befand sich in einer Situation, wo er Fehlentscheidungen treffen musste oder wo es zu erwarten war, dass nicht alles richtig ist, was er entscheidet. Das ist mein Leben. Ich treffe unfassbar viele Entscheidungen. Viele eigenmotiviert, einige aber, wo ich sie treffen muss. Und das Einzige, wovor ich ein bisschen Respekt habe, ist die Häme. Das heißt, wenn ich Fehler mache, sind sie noch mehr auf dem Parkett als meine Erfolge.
Na, weil du ja auch gerne immer mal austeilst, ne?
Tue ich nicht.
Das sieht man ja auch ein bisschen
an. Ja, da müsst ihr müsst ein bisschen genauer zuhören. Ich teile nie aus, wenn Leute Fehler gemacht haben. Ja,
nee,
ich habe noch nie von mir irgendwas gehört, wo ich mich über irgendeinen Menschen, egal in welcher Position, auch nur ansatzweise erhoben habe und gesagt habe, das hat er aber falsch gemacht. Ich sage, man kann drüber nachdenken, man kann nochmal die Option, aber das wirst du von mir nicht hören. Da bin ich sehr, sehr klar im Geist und da weiß ich genau, was ich tue und wie ich bin. Du hörst mal von mir auch mal ein kleines Fick dich oder so, aber das ist ein respektvolles. Nein, was soll ich denn sagen? Was soll ich im heißen Brei drumherum reden? Aber ich habe Angst vor der Häme.
Das erste Schimpfwort nach 30 Minuten ungefähr.
Ich habe Angst vor der Häme, weil von den Sofafurzern irgendwie so, ich bin seit ungefähr knapp 2 Jahren.
Aber jetzt hast du so eine lange Strecke gemacht, jetzt kann dich das doch auch nichts mehr angehen, oder?
Nochmal, es berührt mich, ich mache es ja mit Leidenschaft. Ich will's, ich mache es ja nicht mit Absicht.
Ja.
Sondern ich mache halt Dinge falsch, fertig. Und dann so nach 15 Jahren, und ich bin ja fleißig und ich mache das auch wirklich gern und ich mache es eigentlich auch nicht mit einem bösen Hintergedanken. Und wenn, dann machst du was falsch und dann heißt es so, habe ich ja gewusst, dass der nichts kann.
Was ich neben dem dummen Sprüchen, die du machst, dem guten Kochen, was du zumindest veranlasst mittlerweile, bei dir tatsächlich am meisten schätze, ist, dass du hast es jetzt gerade so über die Projekte erklärt, aber unglaublich hilfsbereit bist und anderen Leuten hilfst. Ganz viele Projekte wirklich komplett unter dem Mantel der Verschwiegenheit, was ich schon mal gut finde, weil es ja auch eine Ehrlichkeit hat, dass du dich wirklich um die Leute irgendwie bemühst. Was ist da der Antrieb? Hast du selber schon mal richtig Not erlebt, dass du sagst, das soll mir nicht passieren? Das ist bei mir manchmal wirklich der Antrieb, dass ich sage, okay, wenn ich jemandem helfen kann, dann helfe ich, weil ich wäre froh gewesen, wenn mir früher auch irgendwann mal geholfen worden wäre. Oder ist es tatsächlich etwas, wo du sagst, ich habe so viel Sonnenschein, da gebe ich gerne was von ab?
Also ich glaube immer, dass es eine Form des Grundcharakters ist, weil ich auch schon als kleines Kind sozusagen eher der Beschützer war als der Angreifer. Das wird wahrscheinlich was mit meiner Erziehung zu tun haben, dass mein Elternhaus oder meine Familie auf solche Sachen schon Wert legt, ne? Auf soziale Kompetenz und auch also generell im Leben, dass wir uns schon als Familie...
Aber du machst es dir ja bei der ganzen Sache gar nicht einfach.
Nee, aber
andere würden jetzt, was weiß ich, 10.000 Euro spenden und dann sagen so, alles gut. Du engagierst dich ja richtig persönlich. Also gibst ja richtig Zeit da rein und Aufwand, egal um welches Projekt es geht. Und wenn du dich nur bei Kick mit Herz ins Tor stellst und dir die Bälle um die Ohren fliegen.
Und mit dem Meniskus reißt beim Wasserflaschen aufheben.
Ja.
Ich glaube, das meine ich ja. Das ist die Erziehung. Ich glaube, das ist einfach...
Dann hat ja doch ein bisschen Erziehung auch gewirkt bei dir.
Ich kann ja auch mich anständig benehmen. Ich gehe nur sehr dezent damit um. aber wirklich, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Grund-DNA, die hat man. Es gibt eher die Helfer, das Helfersyndrom vielleicht in uns drin. Auch unser Kreis besteht ja aus vielen Menschen, die sich sehr gerne engagieren, auch außerhalb der persönlichen Wahrnehmung und Darstellung, sondern die an vielen Ebenen stricken. Und warum tue ich es? Ich komme aus einem Umfeld, wo ich mir Dinge erarbeiten musste. Ich selber bin habe in einigen Bereichen mal Hilfe bekommen. Das war jetzt keine Nothilfe, sondern es waren Hilfen, um mein Leben weiter zu leben. Das war am Anfang meiner Ausbildung, als ich aber nicht mehr zu Hause gewohnt habe, eine Berufsausbildungsbeihilfe, dass ich überhaupt diese Ausbildung machen konnte. Da habe ich einmal am Sozialsystem genascht. Das heißt, ich wurde gefördert. Man hat mir einen Teil der Miete bezahlt und einen Teil der Lebenskosten zusätzlich zu meinem Ausbildungsgehalt, was mir möglich gemacht hat, sozusagen die Saat zu setzen für das, was ich jetzt mache. Das heißt, ich habe einmal an dem Sozialstaat teilgenommen und war sehr, sehr dankbar dafür, sonst würde ich wahrscheinlich hier nicht sitzen. Deshalb habe ich einen Höllenrespekt vor dem Sozialstaat und finde auch, dass unser System gut ist, wenn es nicht missbraucht wird. Also BAföG von Rechtsanwaltskindern, die das einfach nur machen, weil sie wissen, wie das Prinzip funktioniert. Finde ich hochgradig verachtenswert. Hochgradig verachtenswert. Sollen Sie sich schämen, weil BAföG ist für Leute gemacht, die es sich nicht leisten könnten, aufgrund von familiären Strukturen gegebenenfalls ein Studium anzugehen. Und das, so denke ich. Und ich denke auch, dass jede Form jetzt gerade in der Krise, links und rechts habe ich es mal gehört, irgendwie, also jede Form des Missbrauchs an Kurzarbeit finde ich hochgradig kriminell, wirklich hochgradig kriminell, weil es ist dafür da, dass wir solche Krisen bewerkstelligen können und nicht für uns, sondern für die Mitarbeiter, die viel mehr an Abhängigkeiten gebunden sind als wir. Und das ist schon so Sachen, wo ich auch echt pissig werden kann, wenn das missbraucht wird. Und da bin ich immer so kurz vorm Denunziantentum. Ich tue es nicht, aber ich bin so kurz davor. Da denke ich immer so, nee, das ist nicht korrekt. Das ist einfach nicht in Ordnung, weil wir sind ein verdammt starkes Land und wir haben die Kapazitäten, uns auch durch solche Krisen durchzufördern, indem wir uns nach den Schwächeren orientieren. Wenn Faulheit das Argument ist, bin ich auch genauso schlimm in der anderen Argumentation, wo ich dann sage, streichen. Also wenn da jemand sagt, so, wieso soll ich denn arbeiten, weil dann kriege ich ja nur 100 Euro mehr, weil du musst arbeiten, damit andere Leute, die wirklich nicht arbeiten können und dürfen, genau auf dem Level bleiben können wie du. Dass es da viel Verbesserungsbedarf gibt, das ist klar, aber grundsätzlich ist unser Konstrukt gut. Und warum ich es mache, es macht mir ja auch Spaß. Im A treffe ich geile Leute, also Menschen, die uns dabei bei diesen, ja, auch so jemand wie du, ist auch so. auch, es ist eine Geschichte, über die ich nicht viel reden kann und nicht will, aber es gibt ein Event, wo ich mit beteiligt bin und wo ich, ist eigentlich der einzige Moment, wo ich auch Respekt aus einer Szene der Schanze bekomme, die mir doch eher kritisch gegenüber sind und die in mir doch eher den Fernsehheini sehen und vielleicht auch den Gentrifizierer. Aber es gibt ein Event, wo auf einmal alles nivelliert ist. So, weil da geht es um die Sache und nicht mehr um unsere persönlichen Befindlichkeiten. Und wie auf was für schöne Art und Weise wir uns einen Respekt zeigen, obwohl wir sagen, wir werden niemals uns ins Freundschaftsbuch schreiben. Und das finde ich schon geil. Das mag ich. Ich mag auch Menschen, die miteinander Dinge schaffen. Das finde ich schon toll. Das ist so, ich bin Mannschaftssportler. Ich bin kein Tennisspieler. Also das meine ich nicht gegen Tennisspieler. Aber ich mag das in allem, was ich mag, Menschen um mich drumherum zu haben, eine Gruppe zu sein, um gemeinsam Dinge zu starten.
Wenn es nur noch eine Sache geben würde, die du machen dürftest von deinen ganzen vielen kreativen und praktischen Dingen, was wäre es dann? Würdest du dann wieder an den Herd gehen oder würdest du nur noch Fernsehshows machen oder was wäre es?
Nee, ich habe einen Traum, dass ich irgendwann mal genug besitze, um alles abzugeben.
Was ist ein Traum? Die Tim Mälzer Stiftung? Oder?
Nee, mein Mitarbeiter. Also
die ganze Arbeit dann?
Also, dass ich sozusagen noch, ich habe vergessen, dass wir heute den Podcast haben.
Ja, schön, dass du trotzdem gekommen bist.
Nein, aber ich habe heute Morgen über viele Dinge nachgedacht, weil ich hatte diese eine Stunde und ich hatte so einen Moment und dachte so, boah, was ist denn, wenn du jetzt Freifahrtschein hättest? Was würdest du am liebsten machen? Und dann würde ich gerne alles, was ich habe, was ich beruflich habe, den Leuten geben, die jetzt gerade bei mir sind. Weil die teilen ja so und auch mehr als nur immer so, danke meinen Mitarbeiter, sondern einfach zu sagen, das ist jetzt euch. Das gehört euch. So, das ist gut. Ich habe mein Schäfchen, ich kann meine Miete bezahlen, meine Rechnung, meine Familie versorgen und ernähren. So, das ist jetzt euch. Das ist so für mich ein kleiner Traum. Und ich bin, das ist das.
Aber ist dir am Ende nicht Geld fürchterlich egal, dass du dieses Ziel erreichen kannst tatsächlich?
Nein, es ist mir ja auch ähnlich. Mir persönlich ist es wirklich egal, aber ich habe inzwischen ja auch eine Verantwortung Menschen gegenüber und der möchte ich auch gerecht werden. So, da mir selber tue ich alles an, damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich selber habe kein Besitzbedürfnis. Ich liebe Dinge zu besitzen, um damit dumme Dinge zu machen und Leidenschaften nachzugehen und sich so wie mein Restaurantprojekt in New York, was ja nur pausiert.
Ich wollte gerade danach fragen, tatsächlich, das ist interessant.
Wir wissen nicht wie lange, vielleicht bis 2044 oder so, aber es pausiert eigentlich nur. Eine gute Ausrede dafür, um zu sagen...
Dann bist du aber auch schon 73, ne?
Ja gut, dann bin ich halt der älteste Existenzgründer der Welt.
Ja.
Kann man ja auch immer positiv sehen.
Ja.
Nee, aber das ist so eine Ebene, und aber du trägst natürlich auch eine Verantwortung, und ich finde nochmal, was ist meine Aufgabe im Leben? Ich kann das. Ich kann Dinge weitermachen. Und dadurch kommt, glaube ich, auch meine Motivation. Und meine Motivation besteht nicht aus höher, weiter, schneller, mehr, sondern meine Motivation besteht daraus aus, man meint das gar nicht, ich bin echt kreativ. So, das ist so eine Facette.
Das hast du schon dreimal gesagt, das glauben wir dir jetzt.
Ja, weil es aber so auch aus mir raussprudelt und kotzt. So. Und ich will einfach Dinge machen, fertig.
Ja. Ist es manchmal auch zum Unmut deiner Umgebung? Tatsächlich, ich kenne das ja von mir auch, weil ich fliege ja gerne zweimal im Jahr nach New York zu normalen Zeiten. Mhm. Und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die immer Angst haben, wenn ich wiederkomme, weil ich dann ganz viele Sachen mitbringe. Bist du noch viel häufiger unterwegs.
Jetzt habe ich den großen Vorteil, dass auch das große Umfeld von mir schon sehr lange mit mir zusammenarbeitet. Und das ist so ein bisschen, die wissen auch diese Situation inzwischen zu nehmen. Aber ja, ja, so das ist, ich verlasse gerne die Komfortzone. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, wenn ich wirklich zufrieden bin. Ich rede viel drüber, aber wenn ich wirklich zufrieden bin, das erreiche ich auch Gott sei Dank selten. Aber wenn ich merke, eigentlich ist alles richtig, wo jeder oder viele Leute sich zurücklehnen würden und sagen, wir genießen jetzt alles richtig, da werde ich schon nervös, weil das wird nicht immer so bleiben. Also fange ich an, manchmal vielleicht das Problem vorher herzustellen, bevor es überhaupt erst entstanden ist. Und ich glaube, das ist eine nervige Eigenschaft.
Ist dir die Bullerei irgendwann mal langweilig geworden? Gab es mal einen Tag? Oder war das jetzt tatsächlich auch gut, ihr musstet jetzt ja aus baulichen Gründen umbauen? War das jetzt auch der Moment? Deswegen habt ihr alles umgestrichen, umgestellt und so weiter?
Ja, sie wurde zum Schluss langweilig, aber eher durch die Tatsache, dass ich wusste, dass wir umbauen. So soll heißen, ich habe ja sozusagen die letzten 4 bis 8 Wochen noch was künstlich am Leben erhalten, obwohl ich ja schon längst im Kopf in der Neuzeit angekommen war. Und da war so, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern. Und ich war so kurz davor, noch vor der Schließung umzustellen und umzustreichen, nur damit das schon mal andeuten kann. Also das war eher so eins, weil schon eine andere Vision vor uns lag. Aber die Bullerei selber nervt mich manchmal, weil es gibt auch Tage, wo ich nicht IBIA-Schweinebacke bin, sondern wo ich auch hin und wieder mal eher zurückhaltend bin. Und es nervt mich manchmal, wenn ich drum bitte, kein Foto mit mir zu machen, die Reaktion manchmal. Weil ich bin respektvoll genug, täglich oder soweit ich kann, täglich in der Bullerei zu sein. Aber ich habe mal ein Beispiel gehabt, da habe ich einen Freund zu Grabe getragen, bin trotzdem in die Bullerei, wurde nach einem Foto gefragt und ich habe gedacht, ist heute nicht so mein Tag. Also ich hatte einen privaten Fall und ich bitte heute drauf zu verzichten. Da merkte ich schon an der unmittelbaren Reaktion, dass das mir als Arroganz angedichtet worden ist. Und ich habe danach einen Brief bekommen oder eine E-Mail, irgendwie, ich sollte doch bitte meinen arroganten Arsch zu Hause lassen, wenn ich es nicht mehr nötig hatte, mit den Fans Fotos zu machen. Und da sei ein bisschen vorsichtig. Auch ich darf entscheiden, wann, wie und wo. Und ich kann eins versprechen, ich entscheide das, weil es mir nicht gut geht, oder ich entscheide das, weil es mir vielleicht in dem Moment zu viel ist. Und nicht, weil ich nicht will oder weil ich keinen Respekt davor habe. Und das sollte man mir immer noch zutrauen.
Tim, nächstes Jahr wirst du 50.
Jupp.
Du hast eine große Arena angemietet.
Hatte ich.
Unter normalen Gesichtspunkten wirst du da nichts machen können, richtig?
Ja, ich hatte, ist abgesagt.
Ist abgesagt?
Ja, aber schon vorher ohne Corona. Also ich habe die.
Ach so, die hast du nur angekündigt und dann wieder alles zurückgedreht?
Nee. Also ich bin in einigen Bereichen noch ein lustiges Kind im Manne und wie gesagt, ich mache gerne dumme Dinge und ich gebe auch gerne Dinge für dumme Sachen aus. Und ich hatte die, heißt sie jetzt gerade eigentlich so, ich weiß gar nicht, Colorline?
Nein, die heißt nicht Kalorien.
Ja, ist die Barclaycard. Barclaycard ist das jetzt, ne? Colina. Ja. Colina ist auch so ein geiler Abkürzung. Barclaycard Arena. Ja. Reserviert für den 22. Januar. Und meine Idee war, einen Geburtstag zu feiern im Rahmen so eines Musikantenstadels, nur in Peppig. Mhm. Die Wortwahl Peppig. Mhm. Soll heißen, viele Freunde, um mich zu scharren, um feierlichen Entertainment-Abend zu gestalten, der von Musik über Kleinkunst über das und das angeht. Und dazu zusätzlich noch Menschen von der Straße dazu zu holen und die natürlich keinen Eintritt zahlen, sondern mir ein Geschenk mitbringen müssen. Weil ich dachte so, das ist ganz geil, wenn ich 50 werde, ich liebe Geschenke, dass ich dann ziemlich viele Geschenke kriege, die vielleicht auch ich hatte Spaß, weil dann hätte ich ja noch eine Woche Zeit zum Auspacken. Also ich bin ja ein bisschen wie die Königin von England. Ich mag meinen Geburtstag schon sehr und ich rufe auch Leute an, um sie daran zu erinnern, dass ich heute Geburtstag habe, lege ich dann wieder auf.
Damit, ich weiß.
Damit Leute nicht sagen, oh, habe ich vergessen. Und ich bin auch nicht sauer, wenn man es vergisst. Weil es geht mir ständig.
Naja.
Na, es geht mir ständig. Ich vergesse ständig
Geburtstag. Ja, das weiß ich. Da bist du sehr ignorant. Ja. Ich bin ja auch 50 geworden.
Aber jemand, der nicht drüber spricht, dass er Geburtstag hat und dann irgendwie was erwartet, nein. Also wenn du sagst, du hast Geburtstag, dann kriegst du auch deine Geschenke. Ich habe sie alle noch gelagert,
ja?
Der vergangenen 7 Jahre.
Okay, heute Abend komme ich ja rüber, dann hole ich mich.
Ich habe einen Schlüssel verloren fürs Lager.
Ja, gerne. Stand heute, wie würdest du jetzt feiern? Machst du jetzt gar nichts? Trittst du auf die Bremse? Oder?
Ja, Stand heute ist ja nur das, was vorgegeben ist. Also ich kann nicht viel mehr planen und kann nicht viel mehr. Das heißt, ich glaube, ich werde mich sehr beschenken. Ich glaube, ich werde einfach in einem kleinen Kreise sehr fulminant feiern. Fulminant im Sinne nicht von laut, sondern mit wirklich tollen Wein, tollem Essen und hoffentlich einem sehr, so ein bisschen das große Fressen veranstalten. Mit vielleicht gönne ich mir, dass ich mir einen Koch miete, der geil kocht.
Steffen Hinzler oder Christian Rach?
Ja.
Wer wäre es denn eher?
Ja.
Beide?
Was? Steffen Hinzler kocht nicht, der hat Lieferservice. Den brauche ich nicht buchen. Also warum soll ich für den noch 5.000 Euro ausgeben, wenn ich mir die Rotze doch auch liefern lassen kann?
Sehr gut.
Und Rotze meine ich sehr positiv gerade. Also ich bestelle wirklich bei Steffen.
Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ja.
Wieder zum nächsten Podcast?
Ja. Also
da muss ich sagen,
in 5 Jahren habe ich keine ganz große Vision. Das ist jetzt, weil ich habe gerade ein Kind auf die Welt gebracht. So, die Bullerei. Und wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, also die ist 2 Tage alt. Oder wann auch immer der Podcast ausgestrahlt wird. Ich wurde aufgefordert, nicht zu sagen 2 Tage. Der könnte jetzt auch 2 Wochen alt sein. Die Bullerei könnte 2 Wochen alt sein. Und sagen wir schnell. Und wenn ich jetzt mich jetzt schon mit dem nächsten Kind beschäftigen würde, wäre ich, glaube ich, nicht richtig.
Okay. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Hamburg, muss ich sagen, macht mich immer ein bisschen stolz. Ich bin nicht tief in der Politik drin, aber die Außenwahrnehmung. Aber
viel zu wenig drüber gesprochen, habe ich dich geschont heute.
Nee, ist auch gut so. Ist auch gut so, weil ich finde, es ist immer ein dünnes Eis, weil ich bin so relativ liberal in alle Richtungen hin. Und ich denke, es gibt sehr viele dumme Entscheidungen in der Richtung und viele dumme Entscheidungen, vor allem Verhaltensmaße in der anderen. Ich kann mich nicht positionieren in einer politischen Ebene, weil ich so nicht bin. Ich habe kein Kastendenken.
Aber du hast ja jetzt viele große, bekannte Politiker kennengelernt, gerade in den letzten Monaten.
Ja.
Wer war denn menschlich gesehen für dich überraschend positiv, wo du sagst, auch den würde ich nochmal anrufen? Ganz spontan. Weit weg von Partei oder so. Nee, du hast ja vor allen Dingen überregional richtig Rummel gemacht.
Also eine, die mich wirklich am meisten beeindruckt und am widersprüchlichsten zu mir agiert, ist die Renate Künast. Die finde ich wirklich beeindruckend, weil die aus ihrer, ich nenne es immer gürrenhaftigen Anti-Haltung wirklich verstanden hat, dass wenn sie auch ihr Verhalten überdenkt, wirklich Dinge bewegen kann. Und es geht nicht immer nur um Kontra. Das ist ja das Schöne. Ja, in einer Diskussion darf man laut werden, aber wenn es um die Entscheidungsfindung geht, muss man auch mal zusammenrücken und da auch mal diese Position verlieren. Und da fand ich sie eigentlich eine der Personen, die das also ich sag mal, ich war immer eher Anti-Künast und die hat mich aber durch ihre Art sehr, sehr begeistert. Sehr begeistert. Und ansonsten halt bin ich in Hamburg ganz gut bedient.
Sehr schön. Apropos begeistert, das war's schon. Es hat mich sehr begeistert. Ich habe mitgezählt, wir haben nur 3 Schimpfwörter benutzt. Wir müssen nicht mal richtig piepen. Ich bedanke mich recht herzlich.
Aber einmal sagen wir noch Fahrrad.
Ja, sag mal Fahrrad. Ich freue mich, wenn du bald wiederkommst.
Ja.
Wir haben ja offensichtlich doch mehr Sachen zu besprechen, weil der Fragezettel ist noch voll.
Mach doch mal eine.
Nee, wir müssen jetzt auf.
Nee, will ich nicht.
Gerade sind wir zu Ende.
Schneid es doch hinten rein, dann mach doch mal. Kannst du ja tief.
Eine
gute Frage. Hast du eine gute Frage?
Wer ist der beste Koch der Welt? Kannst auch Verstorbene nehmen, wenn dir das dann leichter fällt.
Den ich persönlich kenne und dessen Schönheit seiner Kochkunst essen durfte und probieren durfte im privaten Bereich und wer mir wirklich Ehrfurcht und Demut mit einem verkackten Salat herangezaubert hat, ist Eckart Witzigmann.
Toll.
Der ist magisch.
Der ist jetzt nicht berühmt für seine Salate, aber du hast ihn jetzt berühmt gemacht.
Nein, aber es war einfach ein Dressing und ich dachte, Alter, ich sehe, was er macht, ich sehe, wie es ist, Dressing. Und das Ding ist einfach, es gibt Leute, die haben wirkliches Talent und die haben wirklich eine Begabung. Und Eckart hat eine echte Begabung. Gibt wahrscheinlich andere, wo sagen, ach, technisch versierter, dit, dat, jenes. Aber da war ich beeindruckt nur dadurch, dass er es gemacht hat. Und es gab keinen Grund, beeindruckt zu sein, weil es war ein Salat.
So.
Das war Bäm.
Da haben wir den Salat.
Dankeschön.
Danke, Tim. Tschüss.
Bitteschön. Tschüss.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg und 917XFM. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917XFM, Hamburgs Musiksender.